Ich finde, wenn ich über Ostdeutschland rede, geht es halt für mich nicht um Charaktereigenschaften und es geht auch nicht mal vorrangig so um Identität, sondern es geht halt um strukturelle Fragen. Also, was die Ostdeutschen eint, ist halt, dass sie, also die älteren Ostdeutschen sozusagen, dass sie halt diesen Umbruch mitgemacht haben. Und was uns Nachwendekinder eint, ist halt, dass wir in dem Raum groß geworden sind, der halt und in der Gesellschaft groß geworden sind, die halt durch diesen Umbruch geprägt sind. Und das ist sozusagen das Typische. Aber wie sich das sozusagen charakterlich irgendwie äußert, ist natürlich ganz unterschiedlich, weil es gibt Bürgerrechtler, die wählen jetzt die AfD, weil sie halt beziehen sich auf die friedliche Revolution. Und dann gibt es Leute, die total dagegen sind und die Grünen wählen und beziehen sich auf die friedliche Revolution. Ne? Also wie sich eine Erfahrung ausprägt, ist halt bei jedem Menschen irgendwie anders und man kann es irgendwie anders begründen. Aber was sie halt eint, ist halt so diese Erfahrung und diese krasse Umbruchserfahrung, dass man halt dadurch schon anders aufs Leben blickt.
Wir sind das Volk. Der Podcast über die friedliche Revolution 89.
Für diese Folge sind wir nach Berlin gefahren. In der Hauptstadt treffen wir Valerie Schönjan. Sie ist 1990 geboren, wenige Tage vor der deutschen Wiedervereinigung.
Valerie Schönjan ist in Sachsen-Anhalt aufgewachsen. Heute arbeitet sie als Autorin und Journalistin, unter anderem für die Ostausgabe der Wochenzeitung Die Zeit. Und sie hat das Buch geschrieben Ostbewusstsein, warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die deutsche Einheit bedeutet.
Beides finden wir spannend. Ihre Arbeit zur ostdeutschen Identität ist für uns der Grund, warum wir uns mit ihr treffen. Wir sind die Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich. Viel Spaß beim Hören.
Sie wohnen in Berlin, Ost oder West?
West, aber das darf man mal keinem sagen. Scherz. Nee, West-Berlin tatsächlich, ja.
Spielt das noch eine Rolle?
Ja, spielt noch eine Rolle und ich arbeite ja ganz viel zum Thema Ostdeutschland und deswegen sage ich dann immer, West-Berlin passt nicht ganz ins Gesamtkonzept, aber damit müssen wir jetzt leben.
Muss man in Ostdeutschland wohnen, um über Ostdeutschland berichten zu können?
Nee, aber es ist natürlich, also wenn wir ganz viel über so Führungskräfte reden und die Frage, dass viele Ostdeutsche einfach nicht so repräsentiert sind, geht es ja ganz oft auch um die Frage, was ist ein Ostdeutsch? Das ist halt immer so eine ganz große Frage. Aber natürlich spielt er auch irgendwie immer so eine Rolle. Das ist natürlich, wenn es um Ostdeutschland geht, ist auch toll, wenn Ostdeutsche darüber sprechen. Also ich bin jetzt in Ostdeutschland aufgewachsen. Ich arbeite dort viel und deswegen sage ich jetzt auch mal was dazu. Aber natürlich ist es auch immer genauso wichtig, manchmal auch wichtiger, dass halt Ostdeutsche, die dort halt auch leben und aktiv sind, zu Wort kommen.
Diese Kategorien Ost und West, die waren für Valerie Schönjan lange Zeit nicht wichtig, so wie für viele andere auch. Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre fand in der Öffentlichkeit im Grunde keine Ost-West-Debatte statt. Es ging um andere Themen, etwa um die hohe Arbeitslosigkeit im ganzen Land, um die Angriffe auf das World Trade Center und den Krieg im Irak und um die dann stattfindende Fußball-WM in Deutschland.
Für uns war die Zeit zu heute im Vergleich sehr unpolitisch und eher eine Aufbruchszeit. Neuer Markt, Internet, Facebook und so weiter. Valerie Schönjan war damals ein Kind. Erst später stellte sie fest, wie diese Zeit sie geprägt hat und dass diese Prägung durchaus etwas mit Unterschieden zwischen Ost und West zu tun hatte.
Ich hatte eine wunderbare Kindheit. Ich bin ja nicht in dem Gefühl groß geworden, ich bin jetzt in Ostdeutschland, sondern ich hatte meine Familie, ich hatte meine Freunde, ich hatte die Schule, ich hatte mein Leben, es war halt irgendwie alles gut und schön. Also mein Vater musste halt Anfang der 90er Jahre pendeln, er ist Elektriker, von Magdeburg nach Helmstedt in Westdeutschland, weil es halt einfach so viel besser bezahlt war und weil es ja keine Arbeit gab, kurzzeitig in der Altmark. Dann meine Großmutter ist 94 in ABM gekommen, ist arbeitslos geworden, ist Verkäuferin und das hat sich dann halt auch so bis in die Nullerjahre hineingezogen und dann merkt man halt schon, wie einige Sachen dann doch prägen. Für mich ist halt auch immer wichtig zu sagen, ich habe ja nicht andere Chromosome oder bin nicht ein anderer Mensch als irgendwie so Westdeutscher. Also nebenan hier sitzt mein westdeutscher Mann und so. Aber es geht darum, ich bin so in anderen Strukturen aufgewachsen und mit anderen Selbstverständlichkeiten. Also ich bin zum Beispiel mit der Selbstverständlichkeit arbeitender Mütter aufgewachsen. Und das prägt natürlich so als ein Beispiel, wie man aufs Leben blickt, ne? Also ich kenne Leute in meinem Alter, Frauen, die denken, es ist halt irgendwie immer noch ein bisschen schwierig, wenn ein Kind mit einem Jahr in den Kindergarten kommt. Ich habe das halt nicht. Also ich habe das halt wirklich nicht. Also woher soll ich das haben, wenn alle Frauen in meiner Umgebung halt immer gearbeitet haben und das auch alles tolle Mütter waren? Oder natürlich bin ich halt ohne Erbe aufgewachsen. Das merkt man jetzt natürlich auch. Ich wohne in Berlin, kenne viele Westdeutsche, die einfach aus so einer ganz anderen selbstverständlichen Sicherheit rauskommen, einer finanziellen Sicherheit. Ne? Also ich kenne Leute, die sind mit Anfang 30 in Berlin in eine Eigentumswohnung gezogen, die haben ihn ihre Eltern bezahlt. Das merkt man ja dann als Kind nicht, das merkt man ja so erst im Vergleich, dass man als Thema hatte, man kann arbeitslos werden. Ne? Also dass man so als Kind dann sofort denkt, okay, ich muss also einen Job finden, wo ich auf jeden Fall sicher bin und so. Ich glaube, das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die haben dann wahrscheinlich, so eine Arbeiterkinderfahrung ist das auch, die haben auch viele westdeutsche ArbeiterInnen-Kinder, aber die man halt auch, glaube ich, nochmal vermehrt in Ostdeutschland in meiner Generation hat.
Die Erfahrungen und Erlebnisse vom Ende der DDR und aus den 90er Jahren prägen Generationen bis heute. Darüber wollen wir auch in den nächsten Folgen dieses Podcasts reden. Aber da machen wir etwas Besonderes. Die Folgen werden live an verschiedenen Orten aufgenommen.
Und Sie können mit dabei sein. Es gibt 6 Termine. Wir sind am 15. Mai in Stendal, im Juni am 2. in Rostock und am 4. in Greifswald, am 27. August in Nordhausen, am 29. dann in Freiberg und am 23. September in Cottbus. Wir bringen Gäste mit. Kommen Sie gern vorbei und diskutieren Sie mit uns. Wo und wann genau die Live-Podcasts aufgenommen werden, das packen wir Ihnen in die Shownotes. Valerie Schönjahn ist nicht durch ihre Prägung zur Debatte Ost-West gekommen, sondern durch ihren Beruf als Journalistin. Und da gab es einen ganz bestimmten Auslöser, wie sie uns erzählt.
Ich bin noch ein paar Tage DDR-Kind tatsächlich. Also ich habe den roten Impfpass. Aber ich bin halt in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass dieses Land einfach aus 16 Bundesländern besteht, also Ost und West. Das waren für mich Himmelsrichtungen und die DDR war so Geschichte wie das Römerreich, also irgendwie abgeschlossen und vorbei und es hat für mich keine Rolle mehr gespielt. Und dann habe ich irgendwann mal diesen roten Impfpass entdeckt und dachte, okay, stimmt, da war ja was und habe angefangen, mich so ein bisschen auseinanderzusetzen.
War der Impfausweis das einzige Moment, wo Sie gesagt haben, darum beschäftige mich jetzt mal mit Ost und West?
Nee, also so richtig ging das los mit den politischen Entwicklungen in Ostdeutschland. Und durch meine Arbeit in den letzten Jahren habe ich schon so mitbekommen, dass es einfach bei vielen so war. Also gerade auch bei Leuten in meinem Alter. Ostdeutschland wurde einfach so richtig Thema, als zuerst anfing Pegida zu marschieren 2014. Dann wurde in meinem Heimatbundesland Sachsen-Anhalt 2016 die AfD das erste Mal zweitstärkste Kraft. Dann kam die Bundestagswahl 2017 und jetzt setze ich ja einfach immer sofort die politische Entwicklung. Ich habe damals 2014 in München gewohnt. Ich war da in der Journalistenschule und da habe ich erlebt, dass plötzlich die Leute so nach Dresden geschaut haben, zu den Leuten, die da bei Pegida demonstriert haben. Aber die haben halt nicht so Pegida-Demonstranten, Demonstrantinnen gesehen, die haben auch nicht Wütende gesehen, die haben halt Ostdeutsche gesehen und haben halt plötzlich so Vorurteile raus, sowohl in München, in direkten Gesprächen, als halt aber auch irgendwie in den Medien, wo ich dachte, dass es die gar nicht mehr geben würde. Also, dass es eher ein Klischee sei, dass es diese Klischees noch geben würde. Aber es war dann plötzlich so halb ernst gemeint, so nach dem Motto, Jammer-Ossis, was wollen die denn alle noch? Und da ging dann langsam so ein Prozess los, okay, wie kann ich auch als Nachwendekind oder so kurz wenige Tage davor Geborene, kann ich darüber reden und wenn ja, wie und ist es eigentlich noch wichtig oder spaltet das halt mehr, als dass es eint? Und ich bin halt zu dem Punkt gekommen, dass es halt sehr wichtig ist, die Unterschiede sichtbar zu machen, dass es entscheidend einfach ist, dass wir es hinbekommen als Gesamtgesellschaft, Unterschiede einfach nicht als was Trennendes zu betrachten, sondern als etwas Bereicherndes.
Die Wahlergebnisse im Osten hat Valerie Schönjahn nicht nur im Westen mitbekommen, sondern sie erlebte, wie der Ausgang der Wahlen auch eine Trennlinie zwischen Ost und West sichtbar machte. Alle Ostdeutschen wurden in eine Ecke gestellt.
Und plötzlich war meine Facebook, hat man damals noch benutzt, meine Facebook-Timeline so voll von so Leuten, die alle so Sachen geschrieben haben wie diese Hohlköpfe, was machen die da? Und so nach dem Motto, es zieht doch die Mauer wieder hoch. Und da hatte ich so diese zwei Herzen in meiner Brust. Also auf der einen Seite fand ich es auch erschreckend, dass jeder Vierte in meinem Heimatbundesland eine rassistische Partei wählt. Und was ja damals sich auch schon abgezeichnet hat durch einige Äußerungen. Und auf der anderen Seite, ja, ist da dieses Gefühl von, ihr könnt doch jetzt nicht alle Ostdeutsche über einen Kamm scheren und woher kommt denn das eigentlich? Und dieses Gefühl von, dass da super viel nicht verstanden ist, was dann auch dazu geführt hat, dass ich gemerkt habe, dass ich noch sehr viel nicht verstanden habe. Da entstand dieses Bedürfnis, mich mehr damit auseinanderzusetzen, mit meiner Familie zu reden, auch selber zu lernen. Es war schon so, dass ich auch selber am Anfang nicht verstanden habe, so nach 2015 zum Beispiel, wo viele geflüchtete Menschen nach Deutschland gekommen sind und die Migrationspolitik dann auch so die deutsche Wohnzimmertische erreicht hat. Da habe auch ich mich gefragt, was ist eigentlich das Problem? Also woher kommt eigentlich die ganze Wut? Also gerade auch in Ostdeutschland, weil es geht doch Deutschland gut und wir schaffen das, wie Angela Merkel sagte. Und da habe ich mit meiner Familie eben länger drüber geredet und eine Tante von mir meinte zum Beispiel, ja, wer ist wir? Seit 40 Jahren geht sie arbeiten, seit 25 Jahren hat sie Angst, ihren Job zu verlieren und am Ende des Monats muss sie überlegen, ob sie sich ihre Lieblingspralinen irgendwie noch leisten kann. Und dann, wenn Angela Merkel da sagt, wir schaffen das, dann fühlt sie sich einfach nicht mit angesprochen. Und meine ganze Familie hat mir irgendwie erzählt, wie das halt war, auch gerade in Gardelegen, wo dann, also es ist eine lebenswerte, tolle Gegend und Stadt, aber wo natürlich trotzdem sehr viel weggebrochen ist, also auch bis heute sehr viel wegbricht immer wieder. Und das ist natürlich so schmerzhaft, wenn du auch so deinen eigenen Leuten aus der Familie und so, so beim Gehen zusehen musst und merkst, wie das irgendwie alles immer älter wird und das Infrastruktur wegbricht und so weiter und so fort. Und das ist natürlich zu Frust führt und zu Trotz und dieses Gefühl, man will endlich auch mal gehört werden.
Wir fragen uns, wenn das stimmt, dass die Westdeutschen erst durch die Wahlergebnisse dazu gebracht wurden, auf den Osten zu schauen. Und im Osten bereits der Frust sehr tief saß. Was ist da in der Zwischenzeit schiefgelaufen? War es wirklich der zu schnelle und fehlerhafte Einigungsprozess, wie so viele immer wieder sagen? Oder ist da noch mehr?
Man muss zurückschauen, aber um daraus für die Zukunft zu lernen, dass einerseits kein Gefühl für die Demokratie entstanden ist, weil es wurden zwar neue Straßen gebaut, aber für die demokratischen Institutionen, die zur Demokratie zählen, die Gerichte, die Parlamente, auch die Kommunalparlamente, wo man sich selber halt engagieren kann, da wurde da nicht genug Geld reingegeben, glaube ich. Und ich finde, es macht ja total Sinn, wenn man sich vorstellt, man hat in der DDR immer gehört, naja, der Kapitalismus ist schlecht, weil da wären alle arbeitslos und im Supermarkt schreiben sie 4,99 aufs Obst, damit sie nicht 5 schreiben und eigentlich verarschen sie dich alle. Und man dachte dann in der DDR, ach ja, der Staat erzählt dir sonst was, glauben wir jetzt alles natürlich nicht. Dann kommt so die Wiedervereinigung, dann kommt die friedliche Revolution, so das große Happy-Mega-End. Und was passiert? Alle werden arbeitslos und auf dem Supermarkt steht 4,99 auf dem Schild. Und das heißt, man merkt, dass einiges von der DDR, von diesem Unrechtsstaat oder dieser Diktatur gestimmt hat oder scheinbar gestimmt hat, während gleichzeitig das, was ja sozusagen die große Freiheit sein sollte, sich gar nicht frei anfühlt. Gleichzeitig war kein Raum für diese ganzen Gefühle, für den Frust und die Enttäuschung, weil sobald man Probleme thematisiert hat, war man halt der Jammer aus sie, was ja total so der Widerspruch ist zu dem, was ich erlebt habe, wie Ostdeutsche waren. Die haben ja gar nicht gejammert, die wollten ja anpacken. So.
Aber ist es nicht kurios, dass wir jetzt 35 Jahre später darüber sprechen, diskutieren?
Nee, es macht eigentlich sehr viel Sinn, weil es sozusagen eine Generation ist. Ich bin jetzt eben erwachsen, also die Leute, die da jetzt aufgewachsen sind, nach Wende Deutschland, beschäftigen sich halt damit und merken, ah, okay, das hat ja noch was mit mir zu tun und ah, okay, hier sind irgendwelche Unterschiede und ah, okay, hier ist was nicht sichtbar und wollen das halt auch irgendwie sichtbar machen. Also es gibt das sogenannte Integrationsparadox vom Soziologen Aladin El-Mafalani, das besagt, dass man immer denkt, wenn eine Gesellschaft mehr streitet und jetzt wieder mehr über so Dinge redet, dass man denkt, die Gesellschaft driftet auseinander, aber eigentlich bedeutet es, dass die Gesellschaft zusammenwächst. Warum? Die ganzen Probleme, die wir haben, also dass die wirtschaftliche Macht, dass die politische Macht, die Diskursmacht, die historische Haupterzählung, dass es alles eher so westdeutsch geprägt ist, das war ja schon immer so, das war auch in den 90er Jahren so, das war auch Anfang der Nullerjahre so. Dass wir jetzt aber so viel darüber reden, liegt daran, dass Leute in meinem Alter und andere Ostdeutsche, die auch älter sind, jetzt in Positionen sind, wo sie das kritisieren und auch gehört werden. Das heißt, es ist plötzlich mehr Thema bundesweit, aber das ist ein Zeichen für Fortschritt, für die Integration sozusagen, weil Ostdeutsche jetzt mit ihrer Kritik auch gehört werden.
Nur weil die Ostdeutschen jetzt gehört werden, ändert das was? Valerie Schönjan sagt, jetzt muss die Politik handeln und schlägt zum Beispiel vor, die Erbschaftssteuer zu reformieren, um Vermögen anders zu verteilen. Ostdeutsche müssen ihrer Meinung nach noch mehr in Führungspositionen, um auch gehört zu werden. Und drittens sollten die von Ostdeutschen angesprochenen Themen auch ernst genommen werden. Valerie Schönjan hat es auf ihre Weise gemacht und ein Buch geschrieben.
Also das Buch heißt ja Ostbewusstsein. Der Titel kam aber erst so im Laufe des Buchprozesses. Am Anfang stand so ein bisschen die Idee, also diesem diffusen Ostgefühl der Nachwendegeneration so nachzugehen. Also das, was ich da erlebt habe in München in Bezug auf Pegida und halt dieses Gefühl, der Osten wird nicht gesehen und so, diese ganze Entwicklung, die habe ich halt dann mal in einem Artikel aufgeschrieben für die Zeit im Osten. Das hieß Jahrgang 1990 in Print und online, wie ich mit 27 Jahren zum Ossi wurde. Da bin ich halt so losgegangen, habe mich gefragt, ja, was ist es denn, was uns ostdeutsche Nachwendekinder irgendwie eint und was uns trennt und was wir zur deutschen Einheit beitragen können. Und ist es eigentlich richtig, jetzt noch über Ost und West zu reden? Oder waren wir nicht halt eigentlich schon mal weiter? Ja, rausgekommen ist dieses Ostbewusstsein. Und damit meine ich einmal dieses Gefühl, okay, ich komme aus dem Osten und es hat noch was mit mir zu tun. Dann ein Selbstbewusstsein. Ja, ich komme aus Ostdeutschland, es hat noch was mit mir zu tun, ist auch gut so. Eine Aufforderung, auch ganz bewusst ostdeutsch nach außen zu sein, also es einfach zu transparent zu machen. Was mir aber auch wichtig ist, dass Ostbewusstsein halt schon auch Westdeutsche haben können. Ne? Also es ist jetzt so keine genetisch-biologische Eigenschaft oder so, sondern Ostbewusstsein heißt für mich einfach ein Bewusstsein dafür, ah, okay, es gibt dieses Ostdeutschland, das hat eine andere Erfahrung, eine andere Perspektive. Und es ist wichtig, dass sie noch gesehen wird.
Ostbewusstsein soll, so sagt sie, nicht etwas sein, was nur den Ostdeutschen hilft. Es sollte eine Perspektive sein, die dem ganzen Land hilft. Schaut, hier gibt es Unterschiede.
Ja, also ich glaube, wir sind schon vereinigt. Aber für mich ist das so etwas, was gleichzeitig passiert. Genau, wir sind einfach alle schon vereinigt. Wir waren noch nie so wieder vereinigt wie jetzt. Und trotzdem geht noch was. Und das ist doch was Schönes.
Wir verlassen nach dem Gespräch Berlin wieder und nehmen für uns so ein paar Gedanken mit. Einmal, es gibt Gründe, warum wir gerade jetzt so sehr über das Thema Ost-West diskutieren.
Und es ist gut, dass wir uns streiten, denn der Austausch von Argumenten bringt uns einander näher. Wir erkennen zwar in Deutschland Unterschiede zwischen Ost und West, aber, so finden wir, die Unterschiede sollten wir nicht nur gegenseitig erkennen, sondern auch anerkennen.
In der nächsten Folge diskutieren wir live und vor Publikum in Stendal. Dazu haben wir unter anderem den Schriftsteller Domenico Müllensiefen eingeladen. Er hat gerade einen Roman veröffentlicht, der in den 90er Jahren in der ländlichen Altmark spielt. Und wenn Sie mögen, kommen Sie gern am 15. Mai zur Aufzeichnung dazu, in die kleine Markthalle Stendal.
Vielen Dank, Valerie Schönjan, fürs Gespräch und vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Diesen Podcast können Sie liken und abonnieren. Schreiben Sie uns auch gern, was Sie bei dem Thema bewegt, per Mail an presse.neuigkeit@gmail.com.
Dies ist ein Podcast der Stiftung Friedliche Revolution Leipzig. Er wird von den Journalisten Björn Menzel und Pierre Gemlich produziert. Die Stiftung betreut im Auftrag der Stadt Leipzig das Projekt rund um die Errichtung eines Freiheits- und Einheitsdenkmals. Das Projekt wird gemeinsam gefördert durch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, den Freistaat Sachsen und die Stadt Leipzig.